Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Ready for Review. Wie immer mit der ganz wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel und wie immer an der Stelle vielen Dank, dass du mit dabei bist, wunderbarer Daniel.
Oh, ja, danke schön. Es ist Folge 15. Ich habe überlegt, ich könnte einfach Folge 16 ansagen und es wäre dann nicht die Tastaturfolge, sondern die Nachfolgefolge zur Tastaturfolge. Aber ich glaube, dann hätte der Weihnachtsplausch nächste Woche keinen Spaß gemacht. Und darum sind wir heute hier und es ist Zeit, über Tastaturen zu sprechen. Bist du da bereit, Sandra?
Ja, ich habe mich auch vorbereitet.
Du hast sogar Notizen, habe ich gehört.
Ja, er hatte 4 Seiten.
Uiuiui.
Und ja, und bei den ganzen Tweets, was wir dazu bekommen haben, habe ich schon ein bisschen Sorge, dass wir so ein bisschen verkacken, weil wir eigentlich davon keine Ahnung haben.
Doch, du bist jetzt Expertin, ich quatsch nur.
Ach so, okay, gut. Also da sind mal die Rollen hier schon mal verteilt.
Genau, also dann ist auch leichter zu übererfüllen für mich, das ist schon mal gut. Heute wollten wir mal sprechen über unser Vorgesprächgetränk, hast du eben gesagt.
Ja. Ach, wollten wir das? Nee, wir haben falls festgestellt, dass wir ein Vorgesprächsgetränk hatte jeder, weil meine Flasche schon leer ist und Daniels Glas auch schon leer ist.
Genau.
Und ich hatte vor geschwärmt gehabt, denn Kumpel aus Nürnberg war zu Besuch vor ein paar Wochen. Und er hat mir einen Kasten Bier mitgebracht, nur mit alkoholfreien Bieren aus seiner Region. Und heute habe ich das letzte davon getrunken.
Der war vor einer Woche
und,
da?
Nee, er war vor ein paar Wochen.
Vor ein paar Wochen nicht. Achso, ich dachte schon gerade, eine Woche, ein Kasten.
Nein. So, es war noch ein halber. Okay, es war ein halber Kasten. So, gut. Also, so ein kleiner Kasten war das halt gewesen. Aber ein Kasten. Hey, also, auf jeden Fall, ich hatte ein Pyrase alkoholfrei Schankbier. Aus einem kleinen Dorf im Frankenland. Malzaromatischer und alkoholfreier Biergenuss. War lecker. Mal was anderes.
Ja, klingt gut.
Und mein Getränk jetzt für den Podcast ist ein Kombracher alkoholfrei Radler 0,0%. Also richtig hier. Ja, ich bin noch ein bisschen alkoholfrei durch Tim unterwegs. Aber ist nicht schlimm. Ich hätte genug Schwindel für ein ganzes Leben gehabt, monatelang.
Ja, dann den Schwindel, den kriege ich ja vielleicht dann. Bei mir gab es einen Gin Tonic mit selbstgemachtem Tonic Water. Das habe ich letztens aufgesetzt und trinke ich jetzt so mit der Zeit weg. Sehr geiles Rezept. Und dazu gab es einen Roku Gin. Das ist so ein, vom Geschmack her so japanischer Gin, würde ich sagen. Mit einer ganz leichten Zitrusnote und das hat sehr gut gepasst. Deshalb habe ich es auch im Vorgespräch schon ganz schnell weggetrunken.
Also das hört sich gut an. Letztes Jahr hatten wir für auf der Segeltörn auch einen Gin dabei gehabt, für den Anleger-Gin. Und da hatten wir nämlich eine Distille entdeckt, eine Düsseldorfer Distille. 1848 hieß der Gin, glaube ich.
Oh, ich glaube, den haben wir auch. Wir haben relativ viel Gin, weil ich den sehr gerne trinke. Und,
ich sehe schon, wir müssen mal eine Gin-Folge machen.
Die Gin-Folge. Ach, jetzt haben wir gerade die Tastaturfolge so gut wie hinter uns. Und dann kommt schon die Gin-Folge. Ja,
weil die Gin-Folge, glaube ich, die kriegen wir besser über die Bühne gebracht als die Tastaturfolge.
Doch.
Also ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Muffen gehabt vor dieser Folge.
Echt?
Ja. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ich musste mich echt mal hier reinhören.
Aber du hast doch auch eine mechanische Tastatur, oder? Hatte ich jetzt falsch erinnert?
Ja, aber das war halt so halben Tag und inspiriert. Aber ich kann ja nachher mal so, wie ich zu dieser Tastatur gekommen bin. Aber ich habe auch jetzt wieder viel dazugelernt und überlege jetzt auch, ob ich über Weihnachten mir doch eine eigene Tastatur baue. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das...
Ich habe so ein Fertigprodukt gekauft, weißt du?
Ja, ich auch, aber ich bin mit meinem sehr zufrieden. Das empfehle ich nachher auch, glaube ich.
Ich bin mit meiner auch sehr zufrieden. Also so ist das nicht. Ich glaube, das ist nur wieder so ein Nerd-Reflex, was da gekommen ist.
Ja, das habe ich auch schon zu hören bekommen, als ich gesagt habe, vielleicht mein Bastelprojekt dieses Jahr, eine Tastatur. Ja, aber unwahrscheinlich, glaube ich. Aber mal schauen. Ja.
Aber wir wollen jetzt das Thema nicht vorgreifen.
Nein, das kommt noch. Aber vorher ist eine Kategorie wieder im Spiel, die ich lange vermisst habe. Letztes Mal haben wir noch drüber gemeckert.
Wir haben letztes Mal drüber gemeckert und schon zack, bumm, nächste Folge und schon ist eine Karte drin.
Genau, der Family IT Support. Sandra, was ist passiert?
Ja, mein Haushalt wurde ein Update auf Windows 11 gemacht und ich habe davon nichts mitbekommen.
Wer macht das
Was
Update
soll
im
ich dazu
Hintergrund?
sagen?
Komplett im Hintergrund oder?
Nee, und zwar Axel hatte noch sein, also Axel ist ja der Einzige hier noch mit Windows-Rechner im Haushalt. Viele wundern sich, dass ich noch niemals deswegen noch nicht Entscheidungen eingereicht habe, aber dass ich meine, ich habe ihn ja auch so geheiratet, das war mir bekannt. deswegen, nee, das ist kein Scheidungsgrund bei uns. Ja, und er hat mich vor vielen, vielen Wochen gefragt, Sandra, da ist so ein Update-Button von Windows 10 auf Windows 11, kann ich ihn drücken? Was sagst du dazu? Und ich so, ja, mit Win in meiner Filterblase kam mit den Linux-Subsystemen gab es wohl Probleme, aber das benutzt er ja nicht, deswegen, also aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Und da war halt wochenlang Ruhe. Das Thema wurde nicht mehr angesprochen. Irgendwann habe ich mich vor dem Frühstück mal gefragt, ja, was war eigentlich aus deinem Windows-Update? Ja, das habe ich schon seit 2, 3 Wochen drauf. Funktionierte wunderbar, merkte man nicht. Doch, die Kanten sind ein bisschen runter geworden.
Die
Also ich
Task,
weiß.
die Menüleiste ist in der Mitte. Das ist das größte, die größte Änderung optisch, fand
Was?
ich.
Nicht mal das hatte mehr erwähnt, das weiß sogar mehr. Naja, ich war sehr überrascht, dass das jetzt so einfach, ich davon nichts mitbekommen habe.
Nee, ich habe meinen Rechner auch, also ich benutze meinen Windows-Rechner ja eigentlich nur zum Zocken und um frühzeitig Windows zu installieren. Und da habe ich auch relativ früh, als Windows 11 rauskam, das Update eingespielt. Es hat eigentlich alles geklappt. Jetzt zuletzt war ein bisschen komisch, dann kam noch mal so ein bisschen so, ich sag mal so Setup-Screen-mäßig so durch, als wäre irgendwie so ein neues Update reingekommen, wo er mich noch mal tausend Sachen wegen OneDrive und so gefragt hat, wo ich immer gesagt, nein, will ich alles nicht, ich will nur spielen auf dem Rechner, ne? Aber das hat einfach so funktioniert. Aber Windows-Subsystem habe ich hier gerade vom Kevin Wittek auch gelesen, da gab es wohl ein bisschen Probleme.
Ja, also, aber ja gut, es soll uns mehr recht sein. Weniger Support-Aufgaben für mich.
Ja, Windows-Subsystem, weißt du, wofür der Kevin das verwendet?
Ja, für Container.
Genau, und für Kubernetes und so ein Gedöns.
Na, ich glaube, Kubernetes weniger. Ich glaube, Testcontainers wirklich für Container.
Der macht nur
Kubernetes-Umfeld habe ich ihn.
Container.
Ich meine, er macht nur Container, aber wenn Kevin uns zuhörte und ich jetzt Blödsinn rede, dann soll er mich ihn besser belehren.
Oder mich, also
Also
du
ich
musst auf
meine.
jeden Fall schreiben, Kevin. Entweder dem Sandra sagen Blödsinn oder mir sagen Blödsinn.
Ja, aber netter Versuch für eine coole Überleitung.
Und du hast dich revanchiert für die letzte Überleitung. Ja.
Ich sollte ja zum neuropsychischen Training gehen und ich hatte keine Lust mehr drauf gehabt. Und dann hatte ich mit meiner Ärztin besprochen, dass ich stattdessen eine IT-Schulung machen werde, damit ich halt vorm Rechner sitze.
Okay.
Ja, also ich meine, ich habe in der Reha-Klinik die ganzen Highscores halt schon gerockt, ja. Also das war am Anfang ja ganz nett, diese ganzen Übungen, aber nach 2, 3 Wochen, das war schon ein bisschen langweilig gewesen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte nämlich letztes Jahr um Weihnachten herum so ein Bundle geschossen bei Linux Foundation. Training, also Schulung und Zertifizierung für Kubernetes für die Application Developer. Naja, jetzt hatte ich jetzt die Zeit gehabt, das mal zu machen. Habe ich auch dann gemacht und habe dann auch die Zertifizierung dazu gemacht. Und ich war skeptisch, dass ich das hingekriegt habe, denn alle haben gesagt, ja, die Aufgaben sind voll schwierig, eigentlich nicht so schaffen in der Zeit. Und ich war eine halbe Stunde vor, also vielleicht noch zur Zertifizierung. Die läuft so ab, dass ihr eine Anzahl an Aufgaben kriegt, für die ihr auf der Kommandoleine halt lösen müsst. Das heißt, das ist nicht irgendwie Multiple Choice, sondern ihr müsst dann wirklich, ich würde jetzt nicht sagen realitätsnah, aber schon kommt der Realität am nächsten, halt da Aufgaben zu lösen, wie Applikationsdeployen oder Service für einen Pod schreiben oder wie man halt Pods da zum Laufen bringt, rumzieht, Namespaces oder wie man Debug oder Logfiles oder Docs halt liest von den Containern. Und da musste man halt wirklich auf einer Kommandoline halt dann arbeiten. Und ich war eine halbe Stunde vor Zeitende halt fertig. Und ich war da fest überzeugt, okay, irgendwas hast du hier verkackt, denn du kannst ja nicht so schnell fertig sein. Irgendwas hast du übersehen. Aber ich habe da nichts gefunden, habe ich dann einfach abgegeben, dann meinte ich noch zu Max, ich glaube, das wird nichts. Aber nichtsdestotrotz bestanden hat. Ich habe dann doch bestanden, da war ich sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Das heißt, ich würde sagen, nächster Milestone Richtung gesund werden ist damit auch geschafft.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und Dankeschön. Und ja, wie habe ich mich da vorbereitet?
Da gibt es
Die
einen sehr
Schulung
guten
sehr.
Blogartikel, muss ich zu sagen, den habe ich gelesen.
Oh, Dankeschön. Ja, den verlinken wir euch. Also ich habe nochmal einen Blogpost, nochmal das zusammengefasst. Aber ich erzähle euch einfach mal. Also ich habe vorher, das habe ich Kubernetes in Action gelesen von Austin Manning Verlag. Da ist gerade auch angeboten, die zweite Edition soll rauskommen. Ich habe die erste Edition gelesen, aber die zweite ist gerade in Mache. Das heißt, man kann über dieses Early Adapter Programm von denen halt vergünstigt sich das jetzt auch holen. Das hat mir geholfen, halt tieferes Verständnis für Kubernetes zu kriegen. Ich glaube nicht, dass man als Entwickler so ein tiefes Wissen braucht, aber das hat jetzt geholfen, halt zu wissen, was eigentlich auf Kubernetes halt so abgeht. Hilft auch im Alltag, halt, wenn man halt auch bei Problemen stößt, dann weiß man halt die Grundkonzepte von Kubernetes. Die Schulung selber war eigentlich ganz cool, um zu wissen, was da eigentlich vorkommt. Ich weiß aber nicht, wenn ich jetzt das Buch nicht gelesen hätte, ob ich das die Schulung allein mir da geholfen hätte. Also da bin ich so ein bisschen skeptisch. Und was, aber die Übungen der Schulung waren ganz gut gewesen, um halt Gefühl zu kriegen, was man dann eigentlich formt. Und da hatte ich noch Blogpost gelesen, was eigentlich an dieser Prüfung halt drauf ankommt. Das heißt, man muss halt unheimlich flott auf der Kommandoline sein. Und da hatte ich mir halt noch zwei Übungssets halt rausgesucht. Die verlinke ich auch vor allem von den, da muss ich den Namen nochmal raussuchen. Moment. Das war einmal von Dimitri Ilias Kanatsios. Der hat ein GitHub-Repository, wo er Übungsaufgaben halt drin hat. Den kann ich dann auch noch verlinken. Und da gibt es den Kata-Code-Seite, gibt es von Lipton bis was auch so eine Testumgebung, wo man halt auch nochmal Praxisübungen. Und die ist eigentlich ganz cool, weil der Zielumgebung halt recht nahe kommt und da kann man halt kostenlos was halt üben. Naja, da gab es halt so, wie gesagt, man muss auf Performance, das heißt, man muss dann schnell halt durch die Doku halt von Kubernetes durchgehen und dann so ein paar Tricks, das heißt, ich habe mir die Kubectl-Autocompletion halt dann geübt, um schneller mit Tabs halt also durch die Befehle zu gehen. Und was auch total wichtig war, man musste auf der Kommandoline einen Editor haben, mit dem man auch zurechtkommt. Und das war der Grund, warum ich mir 5 WIMP-Befehle mir angeeignet habe, damit ich damit schnell halt durchgehe. Aber das könnt ihr euch dann im Plotbooks dann durchlesen. Und was auch sehr cool war, wenn man sich über die Linux Foundation halt sich für die Zertifizierung da anmeldet, da kriegt man 2 Sessions auf so einen Kubernetes-Examen-Simulator, Killer SH, halt geschenkt. Und da ist auch nochmal unter Zeitdruck halt. Die Fragen sind auch schwieriger als in der Prüfung, um das halt mal zu üben. Und das war für mich so ein, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin für die Prüfung vorbereitet. Was ich mir jetzt nicht mehr gemacht hatte, aber das wäre so mein Backup-Programm gewesen, hätte ich das nicht bestanden. Der Benjamin Muschko hat auch nochmal einen Crashkurs gebaut für die Zertifizierung. Hat auch ein Buch dazu geschrieben, ein passendes Buch dazu geschrieben. Und das wären halt, das wäre mein Backup-Programm, wenn ich nochmal ein paar Übungsaufgaben hatte. Was aber sehr cool war, der hatte ein paar Slides von einem Training auch drauf. Und die waren auch sehr gut also man muss den Training nicht unbedingt besucht haben, und die Slides waren selber auch schon von der Erklärung gut. Und das half mir auch nochmal zwei Topics nochmal aufzuarbeiten, die mir dann gezeigt hat beim Simulator, dass ich da vielleicht nochmal Verständnisprobleme hatte. Von daher, ja. Das wäre so mein Weg zur Kubernetes-Zertifizierung. Ja, der Nico hat mir herzliches Beileid gewünscht auf Twitter. Wegen YAML. Ich muss sagen, aber YAML war jetzt, also ja, YAML ist in Kubernetes schlimm, aber das ging eigentlich, weil man viele Sachen über die Kommandoline halt machen konnte und sich mit über die Kommandoline auch YAML-Beispiele halt generieren lassen konnte. Da musste man noch 2, 3 Zeilen halt ergänzen oder anpassen und dann ging es eigentlich. Von daher, ja.
Ich finde Jammel immer schlimm.
Ja, ich muss sagen, ich hab da nicht so eine Hassliebe. Ich habe Yamel das erstmal mit Ansible berühmt bekommen. Und bei Ansible finde ich, das geht noch. Also, wo ich Yamel richtig schlimm fand, war wirklich bei Kubernetes, wenn du alles von Scratch schon selber schreiben musst. Aber wenn du das über die Kommandoline dann oder mit Helm benutzt, dann geht das eigentlich. Obwohl bei Helm mit dem, ja, das kann auch schon. Es kann auch schon nervig sein, da gebe ich dir schon recht.
Ja.
Also von daher, ja.
Und dann hat unser letzter Podcast doch gleich hohe Wellen geschlagen, denn der zweite Teil von der Artikelreihe kam raus. Und das war nur, weil wir darüber berichtet haben, bestimmt.
Ja, also zumindest hatte ich das so das Gefühl gehabt, dass das so war. Denn eigentlich hatte, also wir verlinken natürlich den zweiten Teil auch, aber irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, beide unabhängig voneinander, dass eigentlich das nochmal. Dass wir in unserer Folge irgendwie ein bisschen über den ersten Teil hinausgegangen ist und der zweite hat das nochmal schriftlich nochmal zusammengefasst, was wir da gesprochen hatten, oder?
Ja, finde ich auch. Aber weniger Blockchain-Gebäsche.
Ja, das stimmt. Also das war aber Containerkampf.
Ja. Ja.
Also wir gehen nicht drauf tief ein, weil das wäre dann echt eine Wiederholung von Folge 14. Könnt ihr da gerne nochmal reinhören, aber wir verlinken nochmal den Blogpost und eigentlich ist. Eigentlich sind wir, also wie sagte Daniel im Vorgespräch, der Blogpost hat uns wieder eingeholt.
Genau, und wir wollen jetzt auch nicht also immer alles vorgeben hier, ne?
Ja, genau.
Ja, und dann haben
Wir
wir
sind auf
uns,
Teil.
ja?
Das sind wir sind auf Teil 3 gespannt.
Genau. Danach steigen wir wieder ein und
Genau.
ansonsten, Uwe, sag uns Bescheid. Nein, nein. Also der Uwe hat das bestimmt ohne uns hingekriegt, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich
Bin ich
glaube,
auch
dass
sicher.
die Rückschlüsse, die er da schließt, finde ich, also die, da denken wir, glaube ich, sehr ähnlich und ja.
Genau. Kein Comment, kein, weil wir müssen nichts hinzufügen.
Genau, es ist ready for review approved. Ja.
Genau.
Was vielleicht irgendwann mal ready for review approved ist, ist eine neue IDE, wo wir uns beide für registriert haben und gehofft haben, wir könnten heute drüber berichten. Ja.
Können wir aber nicht. Ja, JetBrains hat eine neuen Idee angekündigt. Fleet heißt Fleet. Fleet, ne? Oder Flat? Keine Ahnung. Aber man muss sich als Beta-Tester registrieren. Das haben wir beide fleißig gemacht, aber ja, wir waren Millionen anderer Entwickler hatten die gleiche Idee gehabt.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob die schon irgendjemand hat. Hast du schon irgendwo bei in deiner Twitter-Blase was gesehen, dass irgendjemand Fleet nutzt?
Ja, der Oleg von AtomJar, meine ich, hat das schon und der war aber begeistert davon. Ich hoffe, da heißt Oleg. Ich glaube, da heißt Oleg, ja. Der neue Developer Advocate bei AtomJar. Oder war es sogar der Kevin? Weiß ich jetzt nicht. Muss ich nochmal gucken in der Filterblase. Ich meine, einer aus meiner Filterblase hat das schon ausprobiert und war hellauf begeistert. Das würde aber auch erklären, okay, das ist ein bisschen jetzt Hiebstoß, dass bei IntelliJ die letzten Releases halt nicht so alles gut lief. Ich glaube, die wollen die neue Idee dann schmackhaft machen.
Ich
Die
weiß
Welt
es nicht.
ist
Also bei
böse.
mir, JetBrains, ich habe da, also wenn ich es benutze, nicht viel zu meckern. Ich glaube, du hast auch schon mal erwähnt, dass du ein paar Probleme hast und nicht so happy bist, aber.
Ja, das mit den letzten Updates war mit den Maven Caches nicht so dolle. Und dann hieß es ja, ich soll mal einen vernünftigen Build-Tool benutzen. Aber aus der Filterblase habe ich mitbekommen, dass bei Gradle die Integration auch irgendwie Fritze war die letzten Male.
Da musst du das richtige Ökosystem verwenden.
Ja, aber Fleet ist jetzt auch mit Kotlin geschrieben, damit ihr alles besser.
Ja, eben. Also das ist ja was ganz was anderes.
Ja, genau.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht kriegen wir das ja noch rechtzeitig dieses Jahr, damit wir da ein bisschen rumspielen können.
Ja, mal gucken, wie das funktionieren wird. Ja, aber apropos rumspielen, du hast deine alte Liebe oder alte neue Liebe Go nochmal wiederentdeckt.
Ja, genau. Das ist wieder Advent of Code und ich habe ja mein Go-Wissen alles wieder verloren. Das muss ich jetzt wieder aufbauen. Und ja, also, was soll ich sagen? Also, Advent of Code ist wieder. Ich habe es nochmal mit Go jetzt angefangen. Die richtige Herausforderung ist aber dieses Jahr, dass ich es mit Vim schreibe, in der Tat.
Heißt,
Also,
du.
ja.
Aber nicht mein Blogpost hat sich jetzt inspiriert, Vim zu
Nein,
machen,
nein,
oder?
da war ich schon lange dabei. Die Befehle kannte ich auch alle schon. Ich kann auch schon ein paar mehr.
Oh,
Aber,
super.
nee, ich habe. Also ich mache das hier immer so, dass ich irgendwie was Neues dabei habe und Go war jetzt, hat mir irgendwie Spaß gemacht, deshalb habe ich jetzt Go wiederverwendet und habe ich gedacht, ja gut, ich mache mal Vim. Und dann habe ich mir diverseste Artikel durchgelesen, wie man sich das denn beibringt. Und habe zwei Dinge daraus sehr beherzt. Das eine ist, dass ich den Vim-Tutor eigentlich fast jeden Morgen einmal mache, um so die Standardbefehle, die man so braucht, so ein bisschen ins Muscle Memory reinzubekommen. Und das andere, was ich eigentlich noch einen viel clevereren Tipp finde, der aber auch anstrengend sein kann. Ich habe in meiner Standard-IDE, also die, die ich jetzt für Advent of Code nehme, ein Vim-Plugin aktiviert, damit ich da einfach immer in diesem Vim-Mode arbeiten muss.
Sehr
Und
gut.
das war ein, zwei Tage echt purer Schmerz, ja. Weil du kommst ja manchmal so beschränkt vor, wenn du einfach gewisse einfache Tätigkeiten nicht hinkriegst, die du sonst irgendwie, wo du irgendwie was für hattest. Dann habe ich mir aber angewöhnt, dass immer, wenn ich gemerkt habe, ich brauche hier irgendwas, dann habe ich mir dann da angeguckt, wie man das macht, ein bisschen geübt und ja, deshalb ist jetzt gerade Advent of Code. Ich bin ein bisschen hinten dran, weil ich übers Wochenende nicht zu Hause war und dann fehlen gleich ein paar Tage. Aber so mache ich jeden Morgen so ein bisschen Advent of Code, programmiere ein bisschen vor mich hin. Ist ganz lustig, wie immer.
Oh, super. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle mit Dezember so eine Zeit dafür habt. Dezember ist bei mir immer so voll zum Ende des Jahres, dass ich für Advent of Code. Ich glaube, ich habe mal letztes Jahr mit dir mal eine Aufgabe mal gemacht, aber das war es dann aber auch schon.
Ja, stimmt, da haben wir, ja, müssen wir dann irgendwann mal nachholen. Also vielleicht müssen wir das mal, wenn ich Urlaub habe, machen wir einfach mal eine Coding-Session, ein paar Tage
Ja,
Advent of
genau.
Code.
Dann, ja, warum nicht? Aber ja, wir bereden das später nachher nochmal, wie das
Genau.
konkret
Uiuiui, wo ich mich jetzt hier wieder rein manövriere.
ja.
Ja. Wo wir uns auch
So.
reinmanövriert haben, ist das,
Ja,
worauf alle hier
Trommelschlag, hör
warten.
mal.
Ja,
Genau. Die haben gesagt, boah, hört auf mit diesem Vorgeplänkere. Aber wir machen ja wieder die
Chapter
Chapter Marks,
Marks,
das
genau.
heißt, sie hätte es auch reinspringen können. Also ihr habt kein Mitleid mit mir.
Es ist soweit, Sandra. Wir
Ja.
haben versucht auszuweichen, wie es nur ging, aber
Ja, du hast so oft nachgefragt, wünsch euch was.
naja, gut, aber es kam mir dann nur einmal und aber dann
Ja.
mit Heftigkeit im Discord und auch bei Twitter und
Und oh Gott. Ja, sogar zu
irgendwie
Hause wurde
wollen.
schon darüber gesprochen.
Ja, irgendwie wollten die Leute von uns, warum auch immer von uns, was über das Thema Tastaturen. Oder ich würde mal sagen,
Und
speziell mechanische Tastaturen hören.
genau, speziell mechanische Tastatur. Und da mussten wir uns ja im Vorfeld ja outen. Wir haben eigentlich keine Ahnung davon. Aber zum Glück gibt es das Internet. Und per Zufall habe ich gesehen, dass auf der diesjährigen Frostcon ist ein Vortrag über mechanische Tastaturen, ja. Und dann habe ich mir diesen Vortrag mal angeschaut. Und er hat einen coolen Namen gehabt, nämlich Mechanische Tastaturen, der linear-taktile Kaninchenbau von Christian Stankovic. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und ja, ich würde jetzt einfach mein Wissen teilen, was ich aus diesem Vortrag mit rausgenommen habe. Vielleicht meine eigene Erfahrung noch einmal einbringen. Und Daniel, wenn ich Blödsinn erzähle, grätsch einfach mal rein und dann
Auch so, kein
geht's
Ding.
los.
Ich muss schon jetzt sagen zu diesem Vortrag, ich glaube, der geht eine Stunde, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
Ja, ich habe das aber 1,5 Geschwindigkeit gehört und dann könnt ihr das auch in
Ja,
schneller durchgehen.
aber der Vortrag ist richtig gut. Also muss ich sagen,
Der ist mega.
ja, also wenn ihr jetzt hier nach der Folge sagt, keine Ahnung, wovon die geredet haben, dann geht auf die Shownotes und da hat die Sandra das dann verlinkt und da könnt ihr draufklicken. Also der Vortrag ist richtig gut. Eine Stunde, die kann man mal investieren in der Weihnachtszeit. Also wenn euch das Thema Tastaturen oder mechanische Tastaturen interessiert, den finde ich sehr schön,
Ja,
ja.
genau. Also, wenn ihr meine Zusammenfassung gut fand, dann, dann könnte der Vortrag euch noch besser gefallen. Ja, und das Coole, wir anfingen ja, also der hat das Hobby für sich entdeckt durch den Lockdown, der brauchte halt Beschäftigung. Und dann kann man, wie ein guter Vortrag halt anfängt, ja, warum sollte man sich mit Maschinen, mit mechanischen Tastaturen halt beschäftigen? Und ich habe mir so ein paar Gängigste mal rausgeschrieben. Und ich meinte so einmal Qualität, weil die Discounter-Tastaturen halt nichts bringen. Also der hat so 10, 20 Euro Tastatur im Blick. Und dann muss ich, das war ja schon der erste, wo ich mir gesagt habe, naja, meine Tastatur vor meiner jetzigen mechanischen Tastatur war auch so eine 10, 20 Euro Tastatur und die hat verdammt lang gehalten, nämlich fast 10 Jahre. Und die ist eigentlich nur Fritze gegangen, weil ich da einen Kaffee drüber geschüttet habe. Und also ich hatte davon eine Cherry Stream gehabt, das war so, fühlte sich an wie so eine Laptop-Tastatur. Und das ging eigentlich 10 Jahre gut. Ich habe damit gerne auch programmiert. Gut, er hatte mich dann nochmal auf die Stelle nochmal eine Stream heißt bestellt, aber keine Ahnung, durch Langeweile Lockdown habe ich mir dann doch wieder eine mechanische geholt. Aber Axel benutzt es die jetzt und die ist damit eigentlich auch zufrieden. Deswegen, und die war gar nicht mal so teuer. Die hatte wirklich ja nur, glaube ich, 15, 20 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie sie jetzt da steht. Aber das heißt, gut, ich weiß nicht, wie die Qualität, aber die hat bei mir 10 Jahre gehalten und ich bin ja viel am Schreiben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal halt ist. Was aber schon nachvollziehen kann, ist Ergonometrie. Also Leute, die halt vielleicht auch mit den Händen Probleme haben, dass dann die Anschläge bei so einer mechanischen Tastatur denen dann eher zukommt. Also meine Hände sind auch in Ordnung, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen. Dann kommt da so ein bisschen das Spielkind mein, Gaming und Modding. Also Gaming, die mechanische Tastaturen ist beim Zocken wohl. Schwört die Gaming, die Profi-Gaming-Liga auf mechanischer Tastatur, weil wohl das Feedback und der Anschlag halt besser ist als von den anderen Tastaturen. Hast du schon mit deiner mechanischen Tastatur schon mal gezockt?
Ehrlicherweise mag ich das gar nicht so gerne. Also dann nehme ich immer nur, dann gehe ich immer noch auf eine andere, flachere zurück. Vielleicht spiele ich auch nicht, also ich spiele auch nicht Profiliga. Weil ich ja sonst, habe ich auch im Vorgespräch ja schon gesagt, eigentlich die mechanische inzwischen zum Tippen mega finde. Ich mag das ganze Tastgefühl, also die Haptik, alles, und das fühlt sich einfach gut an, kann ich nicht anders sagen. Und macht auch Spaß. Ja, ich bekomme zwar ab und zu den Kommentar, dass man in der ganzen Wohnung hört, dass ich gerade am Tippen bin, aber naja. Zum Spielen, ich weiß es nicht, hat mich noch nicht so gereizt. Da habe ich noch eine andere Tastatur, die ich dann nutze an meinem Windows-Rechner. Aber ja, sonst finde ich das eine sehr schöne Sache.
Und was ich auch interessant fand, aber wo ich darüber nachgedacht habe, das ist auch logisch, Hygiene halt. Wenn man vor allem als Cousin unterwegs ist und dann halt mit einer komischen Tastatur davon einen Kunden kriegt, ja, die ist manchmal echt versifft. Also ich bin dann manchmal auch erstmal am Putzen. Aber manchmal kriege ich auch eine neue Tastatur, deswegen dann, naja, und das war sein Argument, dass man halt halt dann seine eigene Tastatur halt mitbringt. Dafür habe ich ja eigentlich auch nur so eine Bluetooth-Tastatur, aber das ist halt von Lenovo die Laptop-Tastatur nur als Bluetooth-Tastatur, weil die halt schon kompakt ist. Ich glaube, also irgendwie hab ich nie mehr daran gedacht, dass ich da mal eine mechanische halt mitnehme, aber die ist halt schon leise und deswegen für Büroeinsatz im Großraumbüro eigentlich total in Ordnung. Nur die ist halt mega teuer. Also, aber das war eine Bluetooth, die auf Anhieb funktioniert hat und wo halt das Gefühl halt schön war. Deswegen habe ich mir die damals geholt. Und das ist halt eine ThinkPad Kompakt Bluetooth Keyboard Tastatur. Die ist halt mega teuer. Fühlt sich aber wie eine ThinkPad Tastatur, Laptop Tastatur halt an. Also ich mache das gerne. Ich weiß aber auch, andere finden das nicht so schön. Ich glaube, von Apple gibt es ja auch so Bluetooth Keyboards, ne? Die dann
Die
auch
auch
die
sich sehr
Laptop.
gut anfühlen, ja, muss ich
Ja.
sagen.
Deswegen, also das war so für mich so, ja, das Argument kann ich nachvollziehen. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, nicht eine mechanische Tastatur im Großraumbüro mitzunehmen.
Ja, das ist auch,
Aber
also ich finde, also ja, da machst du dir nur Feinde. Also da muss man auch vielleicht mal ein bisschen Rücksicht auf die Kollegen nehmen, die wollen sich auch konzentrieren bei der Arbeit, ne? Also ja. Da finde ich es auch nicht so toll.
also
Im Homeoffice finde ich es okay, wobei ich echt aufpassen muss, wenn ich in irgendeinem Audio, in einer Session bin irgendwo, dann, oder in so Team-Session oder sowas, dann ist das auch nicht so gut. Da kannst du auch alle Leute damit terrorisieren. Und auch beim Podcasten, ne? Also wenn ich jetzt was suche, muss ich sehr langsam tippen oder nachher sehr fleißig Tastaturanschläge aus der Audiospur rausarbeiten, damit ihr das nicht so hört. Ja, dann ist das doof.
ja, aber das sind so. Aber die Hauptmotivation, also mein persönlicher Favorite von diesem Vortrag war, weil es geht.
Ja, definitiv. Das ist auch das, was mich motiviert, da vielleicht irgendwann mal Zeit rein zu investieren, ja.
Genau, weil man es einfach kann. Also, ja, das ist halt so. Ja, und dann halt, genau, mit dem Spielkanal habe ich da ein bisschen übersprungen. Halt tun, ne? Andere machen halt ihre Autos hübsch, ne? Und andere machen halt ihre Tastatur, also mit Licht und fancy Farben für die einzelnen Tasten und solche Sachen. Also das gibt's halt entsprechend halt auch, ne?
Das hat meine übrigens auch. Also, die hat, also ist ja auch eine zusammengekaufte, also die es gab so fertig. Und da kannst du auch alles Mögliche einstellen mit RGB, ne? So von, wenn du eine Taste drückst, geht da vorüber um das Licht an. Das hat man aber, glaube ich, genau 5 Minuten mal drin und dann schaltet man es wieder um. Und jetzt wechselt meine immer so die Farben ganz langsam. Das ist ganz
Also
beruhigend und angenehm.
ich habe mich auf Blau eingeschossen gerade. Warum auch immer. Aber ja, meine kann auch so mit Disco-Musik und an den Anschlägen. Das kann aber auch schon ein bisschen nerven. Da hast du recht.
Definitiv, ja.
Ja, und die Urmutter der mechanischen Tastaturen, also der geht auch ein bisschen über die Geschichte halt ein, aber das überspringen wir. Aber das viel Wichtigere ist, die Urmutter der Tastaturen, der mechanischen Tastaturen, gab es halt mit IBM-PCs. Und da ist dann von IBM-Tastaturen und sag mal, das Model F und das Model M wohl hervorzuheben. Und was ich total krass fand, dass das Model M sogar bis 1999 hergestellt worden ist. Also von 84 bis 1999.
Ja.
Also, das fand ich schon krass. Und das Coole ist, also, es gibt wohl von den zwei Modellen halt auch ein lizenzierte Nachbauten. Das heißt, man kann echt noch dieses alte Feeling halt auch mit moderner Technologie halt haben. Und hier, so wie ich es verstanden habe, sind die Tasten und wenn auch so in denselben Werken hergestellt wie Originaltastaturen, nur dass dann halt USB-Anschluss halt dabei ist. Und Fun Fact an der Stelle, die Originalmodelle werden bis zu 1000 Euro halt bei eBay wohl gehandelt.
Ja, also wenn ihr da noch irgendwo im Keller was liegen habt, ne, und noch was zu Weihnachten haben wollt, jetzt schnell.
Ja, und das Krasse ist eigentlich, also die lizenzierten Nachbauten, die sind gar nicht mal so teuer, so $150. Finde ich jetzt aber für eine mechanische Tastatur nicht teuer, muss ich ehrlich sagen. Genau, was ich aber dann interessant fand, war, dass wohl damals diese Modelle auch schon für recht teuer waren. Also deswegen sind auch irgendwann mal auch Tastaturen gekommen mit diesen Silikon-Puffer. Ich habe mal was neues Wort gelernt, ein Rumba-Domes-Tastaturen. Das sind die mit dem Silikonpuffer, weil sie ja jetzt eine günstige Alternative zu den mechanischen halt haben wollten.
Ja.
Und das Geile ist halt, da merkst du halt so ein bisschen, dass es so ein bisschen Religion ist, ne? Es gibt wohl keine richtige, eindeutige Definition, was mechanische Tastaturen sind. Und da gibt es wohl in der Community eigentlich Grundsatzdiskussionen, was das ist. Und jetzt der Verweis aber auch auf einen Vortrag, wo genau dieses Thema besprochen, wann ist ein Tastatur mechanisch. Aber er sagt auch, eigentlich kommt da keine eindeutige Definition dabei raus. Und er hat aber eine übliche Definition. Und ich würde sagen, das würde ich unterschreiben. Das ist für mich, so hätte ich auch gedacht, dass man so mechanische Tastaturen halt definiert. Das wäre ein Tasterschalter mit Schraubenfeder, die Verkanten verhindern.
Okay, ja. Ja, also so habe ich es mir eigentlich auch immer gedacht. Also ich habe den Teil des Vortrags sogar ehrlich gesagt ein bisschen überhört, merke ich gerade, aber doch, das teile ich. Also das ist für mich eigentlich auch der Unterschied.
Okay, dann gut, dass wir das jetzt nicht ausdiskutieren müssen.
Nee, aber ich glaube,
So.
wir sind ja auch nicht so religiös da unterwegs, ne?
Nee, glaube ich auch nicht. Naja, die Frage ist halt, wieso sollte man keine mechanische Tastatur nehmen? Und die Vorteile, die sind halt günstig und leise. Und Nachteil ist halt, die sind nicht so langlebig und schwammig halt vom Anschlag, also vom Tippgefühl her. Das mit schwammig, das kann ich unterschreiben. Langlebig weiß ich jetzt nicht so. Ich meine, die Taste davor Hätte der Kaffee jetzt nicht rübergeschüttet, dann hätte sie wahrscheinlich länger überlebt. Aber die schaffen wohl diese Standard Rumba-Domes, Tastaturen schaffen wohl 5 Millionen Anschläge. Und eben die mechanischen Tastaturen, die schaffen halt 10 bis 60 Millionen Anschläge, bis sie halt Fritze sind. Also von daher, okay, dann würde ich sagen, ja, das ist schon doch schon mal ein Unterschied.
Ja, genau. Wobei das natürlich auch Zahlen sind, die irgendwie so unvorstellbar sind, ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich welche Taste drücke oder so und
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch jetzt, man will irgendwie, ja, keine
aber
Ahnung.
ich kann mir das schon vorstellen, weil, also es wirkt ja auch ein bisschen höherwertiger. Also wenn ich so meine mechanische Tastatur vergleiche jetzt mit nicht mechanischen Tastaturen, dann finde ich schon, dass die sich hochwertig anfühlt. Es gibt auch nochmal Unterschiede. Und ja, deshalb nutze ich die eigentlich auch ganz gerne.
Ja, kommen wir zu Bauarten von Tastaturen. Fand ich auch total interessant. Okay, kabelgebunden Bluetooth oder Funk, das ist irgendwie, das ist ja, glaube ich, noch einfach. Das ist, glaube ich, uninteressant. Aber da fängt es schon mal an. Du hast dann irgendwie eine konventionelle Bauart, also das, wo das zum Beispiel Lücken noch zwischen den Tastaturen hat. Also ich glaube, das ist diese, also das ist, würde ich meine Tastatur jetzt dazu zählen. Dann gibt es diese ortholineare, das heißt, die Tasten sind mehr beieinander. Scheint damit auch ein bisschen so kompakter zu sein. Ich glaube, da fällt deine, glaube ich, drunter, ne?
Nö, also meine hat auch Abstände dazwischen. Meine ist
Okay.
eine 65%. Aber da kommen wir nachher
Ah,
drauf.
dazu kommen wir noch.
Ja.
Dazu kommen wir noch. Das jetzt nicht vorgreifen.
Ja, ihr habt nichts
Und dann gibt es
gehört.
halt die. Ja, aber ich hab hier ein Drehbuch, ne? Muss mich dran halten.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, die erste Folge, wo ich mich richtig vorbereitet habe, ja?
Ich bin beeindruckt, ja.
Und ja. Ja, da gibt es die Split. Das heißt, wo die in der Mitte halt aufgeteilt sind. Ich glaube, das sind diese Ergo. Also, ich kannte sie nur unter diesen ergonomischen Tastaturen, was Microsoft halt rausbrachte. Aber mittlerweile gibt es ja auch andere Firmen, die das ja gemacht, wo du dann halt links und rechts halt in der Mitte einfach das mal durchschneidest und die zwei Teile halt irgendwie anders halt hinstellen kannst.
Weil das die natürlichere Handposition wohl unterstützt, weil du beide Teile ja auch ein bisschen verschieben kannst. Und dann ist die Handposition wohl eine bessere, wurde gesagt.
Aber die. Also er hat als Beispiel hier eine Lili 58 Pro. Die ist nicht nur gesplittet, sondern die einzelnen Tasten sind auch noch ein bisschen komisch verschoben, ne?
Ja.
Also das ist wirklich auch darauf ausgelegt, dass seine Finger unterschiedlich lang sind. Aber das ist mir schon ein bisschen zu spacey an der Stelle. Aber ich habe ja einen Bildungsauftrag. Solche Sachen gibt es halt auch. Und dann, was der Daniel versucht hatte vorwegzunehmen, ja, die Größe der Tastatur. Also eine hundertprozentige, so vollwertige mit so einem Numpad. Das hatte ich zum Beispiel. Da gibt es halt die 80%, wo ein 10 Keyless, also wo kein Nummernblock dabei ist. Du hast gesagt, du hast eine 60%ige, ne?
65.
65. Also das stimmt dann auch, okay. Denn er hatte nämlich nur 60, 40 noch. Und 30 noch im Angebot. Also die 60er wäre, wo halt, wo die F1 bis F12 nicht dabei sind, wo du über so eine Funktionstaste gehen soll.
Das habe ich
Was ist
auch.
dann eine 5? Die hast du noch, oder wie?
Ja, ich habe die noch, ich habe aber auch rechts noch. Ich glaube, sind die 5% vielleicht. Für Delete, Page Up, Page Down, habe ich noch drei Tasten.
Ah, okay. Aber die Pfeile hast du nicht mehr.
Doch, Pfeile habe ich auch.
Ah, danach hast du eine 80%ige Tastatur,
Ich habe
zumindest
doch
das
eben die
hier.
Einkaufsliste geguckt. Sekunde, jetzt prüfe ich. Guck du mal, mach's mal weiter, ich prüfe
Ja,
währenddessen
okay.
nochmal.
Also hier wird als eine 80-Tastatur eine Keychron K8 als Beispiel. Und die hat nämlich die Pfeiltaste und die Pay, also Page Up, Down, Home und sowas dabei. Aber guck noch mal nach. Ja, da gibt es einen 40er%, das ist meistens nur im Eigenbau. Der hat nicht mal Nummernblock. Und dann musst du über Sondertasten halt, also nicht nur am Block, sondern nur am Block sind auch weg, die Pfeiltasten sind weg Und Nummern hast du auch nicht mehr. Das heißt, du musst dann wirklich über Funktionstasten halt auf die Nummern halt rangehen. Und dann gibt es halt 30%, das sind noch wirklich, aber das sind noch eingebaute Tastaturen und sogenannte Makropads. Das ist, würde ich mal sagen, Steam im Eigenbau, diese Steam-Deck im Eigenbau, wo man halt sich dann das alles mal selber programmieren kann.
Also ich habe geguckt, es sind 65% und der Hersteller wirbt sogar damit, dass ich die Pfeiltasten und diese drei Function Keys quasi noch zusätzlich habe. Also das ist wohl alles im Sinne des Erfinders.
Ah, okay, gut. Da habe ich ja wieder was anderes dazugelernt. Ja, und wenn man sich sowas halt so selber zusammenbauen möchte, dann braucht man halt mehrere Komponenten. Ich glaube, Gehäuse ist dann auch relativ easy. Aber dann fängt es mit dem Mikrocontroller halt an. Und das ist halt das, wo dann auch du später die Firmware halt drauf packen kannst. Wo halt die Tasten halt drauf gemacht werden. Da gibt es halt, du kannst sie halt löten. Oder wenn du keinen Bock auf Löten hast, dann kannst du sie auch mit so einem Hot-Swap-Sockel antreffen, wo du dann die Switches einfach ohne Lötkolben halt draufstellen kannst. Also auf die Mikrocontroller draufpacken kannst oder nicht. Und diese Hot-Swap-Sockel, die sind wohl auch ganz interessant, wenn du doch ein fertiges Produkt kaufst. Und wenn du die da. Sind die Hersteller auch mehr auf diese Hot-Swap-Socke umgestiegen. Und dann kannst du die halt beim Nachhineinspeicher besser modifizieren. Ja, und dann kommt das Herzstück an jeder Tastatur, nämlich die Switches, die Tasten selber. Und ja, ich glaube, die meisten kennen halt, wenn sie anfangen, sich mit den Tastaturen, diese Cherry MX-Switches halt zu beschäftigen. Und da habe ich gelernt, in diesem Vortrag, das ist eine deutsche Erfindung. Ich dachte, das Cherry wäre eine englische, amerikanische Firma, aber das ist nur eine deutsche Firma. Und ja, da gibt es halt verschiedene Farbcodes, die dann halt zeigen, wie der Schaltweg halt von diesen Tasten halt sind bei der Cherry Mix. Und die Lizenzierung von den Cherry Mix ist ja abgelaufen. Das heißt, man kann jetzt auch die auch von anderen Herstellern halt kaufen, also muss man halt ein bisschen halt drauf achten. Aber die drei gängigsten Kategorien für Switches sind halt linear, taktil und clicky. Und ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe wohl eine lineare, ich habe nämlich die Red Cherry Mix Switches und die sind halt für Zocken ganz, ganz cool, weil da ist der Schaltweg halt gleichmäßig. Bei Taktil, da hast du immer so einen Druckpunkt, also musst du über so einen bestimmten Punkt hinaus, dann weißt du, dass es geklickt ist. Und Clicky ist halt, dass du es halt einmal richtig spürst und auch hörst. Also das ist, glaube ich, die, wo dann die meisten halt das Großraumbüro halt in den Wahnsinn treiben können. Und ja, also wir können jetzt mal auf den Aufbau von Switches dann noch gehen, ne? Denn also du kannst echt eine Physikarbeit darüber schreiben, ne? Dann gibt es extra Begriffe für Gehäuse Ober- und Unterseite, wie die Schaltkontakte sind, dass du dann Führungsfedern hast oder Verbindungsstücke zu den Tastenkappen und so weiter. Also da kannst du wohl sich da echt austoben, was das halt angeht.
Ja, also das ist schon generell wie das Thema. Also du kannst ja in jedes Detail da sehr viel Geld rein investieren und auch sehr viel Zeit, wie du es machst und ja.
Ja, und dann hat er mal ein Beispiel gemacht für Vergleich zwischen Switches. Dann wird nicht nur die Kategorie, also wie das Gefühl, das Tippgefühl ist, ne? Linear oder halt mit diesem spürbaren Punkt, sondern wie viel Kraft du anwenden musst oder wie der Vorlauf ist und ja,
Ja, das fand ich
Besonderheiten
witzig,
wie.
ne? Oh, die hat
Ja.
45 Gramm, aber die hat 65, das ist schon.
Ja.
Ja.
Und da gibt es auch noch eine, die 120 Gramm hat und das ist echt mega, ja, okay, gut. Ja, und dann ist die nächste Kategorie, wie du den Klang der Tastatur halt noch verändern kannst. Also es sind wohl nicht die Switches, sondern auch halt, was für ein Gehäuse du benutzt, ob so offen, geschlossenes Gehäuse, was für ein Material, also die aus Metall, die sind halt lauter. Und dann gibt es halt Tipps, wie du das Innenleben der Tastatur halt auch bestücken kannst, damit du die Lautstärke halt ein bisschen verändern. Also wie zum Beispiel Schaumstoffe gibt man dann rein, damit sie das nochmal dämmen. Oder so ein, das nennt sich so ein Switch-Looping, wo du halt so, das habe ich nicht so ganz verstanden, wie so ein Klebstoff, ne? Wie reintun in den Switches kannst, so also Schmiermittel in den Switches tun kannst, damit sie halt so immer noch das Gefühl hast, aber die nicht mehr so laut sind. Also
Genau.
da gibt's die Fantasie gibt's da keinen, gibt da keine Grenzen auf. Ja, und dann kannst du halt, wenn du die Switches auf die Platinen drauf machst, dann gibt es auch noch wieder Techniken, wie du drauf machst, ob du auf eine Schiene raufsteckst oder direkt auf dem Mikrocontroller halt lötest. Und dann für die großen Tastaturen, Tasten wie der Enter-Taste, da gibt es dann noch spezielle Klammer, damit sie nicht wippen. Also, ja, da gibt es viele Sachen halt zu beachten. Und was ich total interessant fand, war, dass die Tastenkappen irgendwie so eine besondere, also die zweite Besonderheit ist mit den Tastaturen. Also, dass die Switches da so gehypt worden sind, das war mir schon bekannt. Aber dass die Tastenkappen dann auch nochmal eine Welt für sich öffnen, das war mir dann nicht so. Und dann geht es halt darum, aus welchem Material diese Kappen halt sind. Dann halt, gut, welches Layout du kaufen kannst, ob du jetzt US-Layout oder deutsches Layout kaufen kannst. Das ist nochmal eine eigene Geschichte für sich. Und dann mit welcher Druckqualität diese Dinger bedruckt werden
Ja, oder
und
mit
da.
Laser graviert oder mehrfach gegossen, damit du da die
Ja.
optimale Erfahrung mit hast.
Ja, und dann in welche Formen die haben, da gibt es dann auch extra Profile, wie sich das auch von der Seite ansieht. Dann hast du in die Tastatur irgendwie so gebogen oder gerade. Also dann fällt nochmal ganze Welt auf. Und das ist halt, und diese Kappen, wenn man sie im Eigenbau kaufen möchte, das scheint nochmal so eine komplette Philosophie für sich zu sein, weil wenn mir jemand sich neue Kappen halt designt, dann wird in der Community halt dieses Design halt vorgestellt und wenn sich dann genügend Käufer oder Interessenten halt bilden, dann bestellen sie erst die, dass sie erst gefertigt werden. Und dann kann es schon mal passieren, dass du halt 12 Monate auf deine Keycaps halt wartest. Weil die dann halt wie so eine Art Kickstarter-Projekt halt, die dann erst gefertigt werden, wenn bestimmte Anzahl an Leuten halt Interesse daran haben. Und darum ist es halt so blöde, für ein deutsches Layout zu bekommen. Denn die meisten bevorzugen halt das amerikanische ANSI-Layout. Und das ist der Unterschied, wo, deshalb wusste ich auch nicht, dass die Enter-Taste halt kleiner ist als bei der ISO-Norm. Entschuldigung. Und deswegen ist es halt ja, ist ein bisschen schwieriger, so eine ISO-genormte individuelle Keycaps zu bekommen.
Genau, da hat er auch erzählt, da hat er monatelang drauf gewartet. Ja. Ist auch bei manchen, je nachdem, welche hippe Tastatur man kaufen will, also wenn man da so ein bisschen guckt, nicht immer ganz einfach, das deutsche Layout zu kriegen.
Das ist wohl wahr. Vor allem, wir haben ja auch gelernt, das ist ja nicht nur ISO oder ANSI, sondern wenn du ISO nimmst, dann kannst du auch nochmal US-Layout oder dort das deutsche Layout. Also ich persönlich benutze das deutsche Layout, andere schwören auf das US-Layout. Beziehungsweise im Discord hat jemand, ich glaube, das Stefan war das, hat ja auch diesen Neo-Layout 2. Später ja. Und ja, ich glaube, da, ich glaube, das ist eine Permutation an Möglichkeiten in so eine Unendliche.
Ja, das, also das merkst du ja auch, dass wir hatten ja ein bisschen diese Diskussion. Finde ich ja immer schön, was man da alles machen kann, ne? Und wie viel Energie man da reinstecken kann. Ja, das ist schon beeindruckend.
Ja, und das halt, was ich da wirklich halt, also wo ich eigentlich auch ein bisschen ausgestiegen bin, ist halt diese Keycap-Profile, wo es wirklich darum geht, ob die wie die Oberfläche halt geformt, ob die zylindrisch ist, kugelförmig oder flach. Und dann werden auch die einzelnen halt auch von den Profilen halt auch nochmal vorgestellt, wie sie dann halt vom Seitenprofil halt aussehen. Ich sage, ich habe da echt nicht drauf geachtet, ob dann. Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Tastatur ist eine vielleicht gut. Ich habe eine flache Tastatur, eine flache Mechanik. Ich glaube, ich würde meine sagen, dass meine so eine klassische flache, also Flachheit, nee, ist nicht klassisch, aber flach, aber von einem Seitenprofil sagen, das ist halt so eine DSA-Profil oder Cherry-Profil an der Stelle. Was für ein Keyscape-Profil hat denn deine Tastatur?
Ja, genau. Also ich würde aber auch eher sagen, dass sie eher flach ist. Also doch.
Ja, ja, das, also, das wären die Komponenten im Schnelldurchlauf. Was ich aber noch sehr interessant war halt Fertigbedruck versus Eigenbau. Und es gibt halt mittlerweile vor allem aus dem Gaming-Bereich halt viele, die halt fertige mechanische Tastatur und gute anbinden. Aber das hat halt mal sein Nach, also was er genannt hat als Nachteil ist, du hast halt, du bist bei puncto Switches halt sehr eingeschränkt. Die bieten halt meistens Cherry MX, Blue, Brown, Red Switches halt an. Aber wenn du was Spezielles haben möchtest, dann funktioniert das halt nicht. Was aber wohl gut ist, wo es einen neuen Trend halt gibt, dass die, also die Verbindung zwischen Switches und den Mikrocontroller haben diese Hot-Swap-Sockel benutzt. Das heißt, wenn du dann dann damit anfängst und später die dann doch nochmal aufmopsen möchtest, dass da aufmotzen möchtest, da hast du die Möglichkeit, da damit anzufangen, ohne dass du gleich komplett auf Eigenbau halt umsteigen musst. Ja, und was noch Nachteil ist mit den Gaming-Tastaturen, die sind oft mit der Beleuchtung eingebaut. Und es kann auch sein, dass du das halt nicht machst, aber ich weiß nicht, ob das ein Kriterium ist. Okay, du zahlst dafür, aber das kannst du ja eigentlich auch ausschalten. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt was dagegen spricht, das zu kaufen. Ja, da hat er eine Auflistung von Marken, was ich halt mich gewundert habe, dass er Shaku nicht hat. Also, bis ob ich jetzt. Habe ich keine richtige Gaming-Tastatur gekauft oder einfach eine Kack-Tastatur gekauft, aber ich komme damit so, ich mag sie eigentlich ganz gerne, deswegen
Ja, ich
wüsste ich
habe
da nicht.
ja eine Ducky One 2 SF und die war dabei, also Ducky als Hersteller.
Ja.
Also Glück gehabt, darf ich weiter benutzen.
Ja, genau.
Was er empfohlen hat, was ich auch nur empfehlen kann, wenn man auf Reddit unterwegs ist, Mechanical Keyboards, ist da ein Sub. Wenn man sich mal in diese ganze Thematik so ein bisschen reinnörden will, ist das ein sehr schöner Einstiegspunkt, wenn man da sieht, was da manche Leute alles bauen und wie viel Liebe und Energie man da in Details stecken kann. Ja.
Ist halt ein Hobby, ne?
Ja, und ich meine, ist auch viel drin, ne? Du hast ein bisschen Löten dabei, du kannst theoretisch hier deine eigenen Keycaps da bauen und ja, ich bin mir auch sicher, dass da einige Leute sehr viel Energie in Gehäuse und sowas stecken und ja, ist doch eigentlich ganz cool zum Reinnörden.
Ja, das stimmt. Und wenn man die Programmierung vermisst, dann kann man auch ein bisschen Firmware-Programmierung machen. Also die meisten Eigenbauten basieren wohl auf einem Mikrocontroller, der auf einer Art Atmel-AVR basiert. Und da gibt es halt viele Firmware-Projekte, die quelloffen sind. Und das Coole ist also, das Layout und die Zusatzfunktionen für die Tastatur, das muss man wirklich halt den Quellcode definieren und übersetzen und dann auf dem Mikrocontroller drauf installieren. Und schon hat man seine Tastatur. Und das hat er auch gesagt, also die meiste Zeit bei den Eingebauten ist halt, bis halt testen und halt am aus. Halt ausprobieren, testen, ob das halt gut ist und wenn nicht, dann bist du weiter am Basteln an der Stelle. Und
Ja.
was ich halt auch sehr lustig finde, manche fangen auch an, ihre Switches halt selber zu bauen und die haben voll den coolen Namen Franken-Switches von Frankenstein. Und das sind Switches, die, wo man die Bauteile von anderen Switches halt nimmt und die dann bunt zusammenwürfelt und dann wieder zusammensetzt und dann hat man halt einen Franken-Switches. Das ist, also, ja, das ist dann, ich glaube, ich bleib bei den Fertigprodukten. Das ist mir dann das. Aber vielleicht, ich meine, wer weiß, wenn es Corona und so weiter beschäftigt, vielleicht finde ich da auch mich entsprechend auch da ein. Aber da gibt es wohl auch wieder Fertigprodukte. Also da scheint auch ein Markt sein, dass jemand euch das abnimmt. dann fertige Fragen-Switches auch entsprechend anbietet.
Wie alles mit den Keyboards, also auch bis zu jedem Detailgrad, ist halt alles eine Frage des Geldes irgendwann. Also ich glaube, es gibt auch so Services, da kann man sich das quasi alles zusammenbauen lassen, wie immer. Wobei ich dann sage, ab einem gewissen Budget ist es, glaube ich, cooler, es selber zu bauen. Also.
Ja. Und dann hat er noch auf jeden Fall noch ein paar Tipps für weitere Informationen, die können wir dann auch verlinken. Was ich sehr cool fand, es gibt so einen eigenen Podcast nur über mechanische Tastaturen.
Ja.
Also, und das ist schon 22 Folgen und ist auch aktiv. Also, man denkt, das kann man in einer Stunde abhandeln. Nein, nein, man kann einen ganzen Podcast machen, wo dann über die einzelnen Themen halt besprochen wird, Switches und also ich habe da nicht reingehört, aber ich habe es zumindest mal bei mir mal in die Podcast-Liste getan und dann bin ich mal gespannt, was da so wie andere Leute, die Enthusiasten sich über mechanische Tastaturen sich unterhalten.
Gibt auch einige YouTuber dazu. Als ich mir meine Tastatur gekauft habe, habe ich mir auch ein paar Videos angeguckt, wo dann Leute die Tastaturen wirklich, naja, intensiv testen, ne? Und dann tippen die ganz schnell und mal langsamer und man kann dann hören, wie hört sich das jetzt an. Und ja, da gibt es, wie glaube ich, für alles bei YouTube irgendjemanden, der es reviewt.
Ja, das stimmt. Ja, und wenn ihr mal doch keine Lust habt, die Tastatur zum Programmieren benutzt, dann könnt ihr auch eure Stimme dazu benutzen.
Genau, du hast dir nämlich Voice Coding angeguckt.
Ja, ich habe ja mal verraten, dass ich ja noch klassische Computerzeitschriften abonniere und da war bei in der September-Ausgabe von DX gab es einen Artikel über Voice Coding und fand ich sehr faszinierend. Also es gibt wohl eine Bewegung bei der Gesellschaft für Informatik, den Link das würde ich euch auch in die Shownotes geben, sich damit beschäftigen, wie ich halt Effizienzsteigerung halt betreiben kann, indem ich halt Voice Coding da betreibe, dass ich halt wirklich mitbestimme mein Source Code. Und derjenige, der es mal ausprobiert hat, der hat halt im Studium halt Spracherkennung Vorlesungen halt gehört und Seminare besucht und fand die Technologie total spannend, hat auch damit auch seine Masterarbeit geschrieben und er hat überlegt, okay, ob man das nicht benutzen könnte, auch um zu programmieren. Und da gibt es wohl auch eine Software, die das unterstützt. Ich habe es leider noch nicht die Zeit gehabt, das zu auszuprobieren. Und da gibt es halt extra Spracherkennungssoftware, die dann ausgelegt ist für Programmieren, wo dann halt wirklich Befehle halt Sprachbefehle angibt, um halt die Tastatur fürs Programmieren. Und mittlerweile ist er wohl auch so drauf, dass er auch beim Surfen für den Firefox gibt es auch Firefox-Plugin, wo man das halt dann halt auch dafür benutzen kann, um den Firefox halt damit oder einen anderen Browser halt zu nehmen. Und das Coole ist, dass dann halt du hast dann Sprachbefehle, wie zum Beispiel say, um dann halt dem Spracherkennungssoftware zu sagen, okay, es kommt ein Diktat. Dann weißt du auch, okay, das sind keine Befehle, sondern dann muss ich wirklich was, so wie ein Diktator das aufschreiben. Und dann gibt es halt mit Over, weiß dann halt die Spracherkennung, okay, das Diktat zu Ende. Und dann gibt es halt Befehle wie Space, Paren, Too Close, Paren. Und das ist halt nochmal Space halt Leerzeichen, Klammer auf, zwei, Klammer zu. Und auf der Webseite von Gesellschaft Informatik sind auch Videos und Slides und dann siehst du mal auch beim Vortrag, dass er dann wirklich so einen IntelliJ aufhat und dann halt, halt mit der Stimme halt codet. Also per Spracherkennung halt codet. Und er meinte halt auch, es geht nicht darum, dass man halt das für Leute, die halt ein Handicap haben, sondern halt auch versucht damit halt auch seine Arbeit effizienter zu machen. Und im Alltag macht es wohl dann einen Mix aus Tastatur und Voice, um halt schneller halt ans Ziel ranzukommen. Fand ich an der Stelle schon interessant.
Ja, aber ich bin sehr, sehr skeptisch, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt.
Weiß ich auch nicht, ob sich das durchsetzt, aber ich fand das als Möglichkeit cool.
Also ich finde das technisch super und richtig genial, aber ich kann mir nicht den, also ja, wenn man jetzt in der Thematik drin ist und da die ganze Zeit debuggen und vielleicht sogar selber entwickeln, ist okay, macht das Spaß. Aber Ich weiß nicht, ob ich dadurch schneller wäre, ob ich mich da wohler fühlen würde, also welche Benefits ich dadurch habe, weil ich kenne ja die Spracherkennung von anderen Systemen und ja, ich bin nicht
Ja, also ich
überzeugt.
bin auch sehr skeptisch, ob das funktioniert, aber also er hat meine Neugier geweckt, weil er gesagt hat, also geschrieben hat im Artikel, dass so ist, dass man halt eine spezielle Software dafür braucht, fürs Programmieren. Und das hat man, also da scheint ja die Problematik dann schon bekannt zu sein. Und naja, es eröffnet ja aber auch halt andere. Also ich glaube, das ist so, ich glaube, die Einstiegshürde ist so, warum ich zum Beispiel kein US-Layout benutze, weil ich mich dann umdenken muss. Ich komme dann mit dem deutschen Layout zurecht. Darin bin ich schnell und deswegen will ich aus meiner Komfortzone halt nicht raus, ne? Das ist halt so ähnlich. Nichtsdestotrotz kann ich mir aber vorstellen, dass es halt Personengruppen halt, das öffnet Programmieren halt, die zum Beispiel halt nicht gut auf der Tastatur halt sind, ja, weil sie ein Handicap halt an der Stelle haben.
Ja klar, das ist wieder was ganz Eigenes, ja.
Und deswegen, und wenn das halt so ein, wenn das nicht so eine Qual ist wie Sprachen, die ich so kenne, die vor 10, 15 Jahren, dann ist es halt eine coole Möglichkeit. Aber ich habe es, ehrlich gesagt, auch selber noch nicht ausprobiert, deswegen müsste ich mir mal einfach mal, vielleicht wäre das was zwischen für uns zwischen Weihnachten und Neujahr, dass wir mal Voice Coding mal machen.
Du machst Voice Coding, ich parallel mit der Hand.
Ah, sehr gut, weißt du? Ich würde es meiner Logopädin mal vorschlagen, dass wir mal Voice Coding machen können. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich das an meiner schlechten Stimme halt zurückführen.
Genau.
Ja, aber ist nur eine Anregung. Ich habe es, wie gesagt, selber nicht an. Ich fand es nur interessant von Thematik her. Ich verlinke den Link auf die Seite. Wenn ihr Langeweile habt zwischen Weihnachten und Neujahr, dann vielleicht ist es was.
Genau. Was anderes, wenn ihr vor Weihnachten Langeweile habt oder einfach nur mit uns abhängen wollt, dann könnt ihr am 17.12. um 19 Uhr in unseren Discord kommen. Da ist nämlich Ready for Weihnachtsplausch.
Und naja, wir haben ja, wenn wir aufnehmen, das haben wir schon den 7.12., also bald ist auch Weihnachten. Und wer letzte Woche oder beim letzten Mal zugehört hat, wisst ihr jetzt auch, wann die Amerikaner ihre Weihnachtsgeschenke gekauft haben. Daniel, hast du jetzt deine Weihnachtsgeschenke denn jetzt schon eingekauft?
Jetzt bist du aber richtig schnell weggegangen von unserem Weihnachtstermin. Ich war ganz
Ach so,
überrascht.
ich dachte, ja, ach so, ja, ich weiß nicht, ich habe das schon, glaube ich, schon, wir haben das, glaube ich, schon fünfmal angekündigt. Ich dachte.
Aber seitdem, also die Zahlen in Discord steigen, ja.
Also okay,
Es wollen
gut,
auch ein paar
dann will ich
Leute
noch
kommen.
mal, gut, dann will ich noch mal eine Rede für unseren Weihnachtsfeier. Also wir freuen uns auf euch. Für Getränke und Speise seid ihr diesmal selbst verantwortlich. Also wenn das euch nicht gefällt hat, was da auf der Weihnachtsplausch für Getränke und für Essen kam, dann müsst ihr das zu Hause klären. Das sind wir nicht verantwortlich. Wir sind nur fürs Entertainment verantwortlich.
Ja, ihr eigentlich auch, weil wir wollen ja mit euch quatschen. Ja, aber wird nicht
Ja gut, bin ich ein
aufgezeichnet, haben wir
schlechtes.
schon gesagt, ne? Ja.
Genau, nicht aufgezeichnet. Discord habe ich gesehen, hast du schon ein Event auch schon gemacht?
Das lag aber primär daran, dass ich gesehen habe, dass man Discord-Events anlegen kann.
Aha, Daniel hat ein neues Feature entdeckt, sehr gut.
Genau, und dann muss ich das mal machen. Und wir haben ja auch das perfekte Feature dafür. Und dann kann man da diesen Link teilen. Dann können alle joinen und wir haben dann eine Woche vor Weihnachten einen schönen Weihnachtsplausch.
Genau. Da können wir uns über mechanische Saturn uns unterhalten.
Genau. Und dann lassen wir uns erklären, dass das totaler Mist ist, dass wir hier immer noch mit dem deutschen Layout unterwegs sind.
Ja, ich weiß. Und dass wir keine Tastatur im Eigenbau haben. Und dass die Cherry MX Reds eigentlich total blöd sind.
Genau, das ist so die, ja. In Wahrheit willst du die Clicky-Tactile, nee, die Clicky und wie hieß das, war das Clicky-Tactile? Nee.
Linear und der Tacky, nee, Tacky. Oh, manchmal muss meine Notizen.
Tiki-Taki-Tuckerland, das ist eine ganz
Ja, genau.
spezielle. ja.
Taktil.
Taktil, aber
Linear,
es.
taktil und clicky.
Genau, es gibt aber nochmal von Clicky, gab es nochmal eine Weiterführung.
Nicht, ich glaube nicht nur
Die,
eine.
ja, aber genau.
Ja.
Also noch lauter
Also.
als Clicky gibt's auch, wenn euch das noch
Genau.
nicht, also wenn es noch Kollegen gibt, die mit euch irgendwie zu tun haben wollen, dann könnt ihr auch Clicky nochmal schlimmer machen, genau.
Nochmal verstärken.
Ja.
Ob man einen Verstärker einbauen kann? Ja. Also mechanischen Verstärker. Ja, also uns würde natürlich auch eure Meinung zu den Tastaturen auch ob wir was vergessen haben oder ob wir das Thema nochmal, ob wir zu eurer Zufriedenstellung dieses Thema abgehandelt haben.
Ich hoffe doch. Ja, aber vielleicht müssen wir auch über Layouts nochmal sprechen, dann aber.
Ja, wenn genau. Wenn nicht, dann machen wir in alter Manier. Jetzt haben wir hier mit gefährlichem Halbwissen das Thema abgehandelt und dann werden wir das nächste Mal einen Experten dazu einladen.
Ja, weil das versucht die Sandra nämlich schon seit Folge 1. Ich habe gesagt, nein, die erste Folge müssen wir ohne Experte machen, ja. Sonst klappt das alles nicht. Ja, ja, aber wir waren eben schon bei der Sandra-Kategorie, die manche auch nennen Konsum, Spiele, Serie, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und irgendwas anderes, was mit Deck nicht anzeigt.
Ach so, warte mal.
Und mehr.
Deck. Hat Deck echt eine Zeichenbeschränkung? Ja, hat das.
Schrecklich.
Das ist krass.
Ja. Irgendwann, vielleicht machen wir dann doch vor Weihnachten doch mal ein paar Pull-Requests da auf.
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ach, ja, der so, wer das noch nicht mitbekommen hat, der Daniel ist mit dem Umzug von Trello auf Deck nicht so zufrieden.
Ja, es ist noch, es hakt noch, aber es tut ja, was es soll, so halbwegs. Nur am Tablet, das ist echt schrecklich. Also wenn ich abends irgendwie mal eine Idee habe für ein Thema für unser Board und dann will ich über das iPad da was ergänzen. Ich habe immer Angst, ich lösche das ganze Board dabei.
Ach, scheiße. Ich glaube, wir machen echt ein paar Pull-Requests. Oder wir suchen neue Alternativen.
Genau, mal gucken. Aber ja.
Alle 2 Monate migrieren wir zu einem neuen Tool.
Ja, nein. Dann würde ich, glaube ich, irgendwann bei Trello bleiben. Und ja, naja. Aber wir sind in der Konsumkategorie, du hast es schon angedeutet, Black Friday, und ich wollte einen Black Friday Deal machen. Es ist aber nichts geworden, weil das, was ich haben wollte, einfach nicht im Angebot war. Beziehungsweise, es ist noch ein bisschen anders. Also was wollte ich haben? Ich wollte eine neue Kamera haben, weil meine alte Kamera leider den Geist aufgegeben hat. Ich aber Objektive habe und ich eigentlich gerne fotografiere. Und da ich bisher mit Sony fotografiert habe, sollte es auch wieder Sony werden und ich habe jetzt eine Sony Alpha 6400 mir den Body gekauft, aber ganz regulär zum normalen Standardpreis, weil sich da einfach über den ganzen Black Friday nichts getan hat, weil Sony Lieferprobleme hat und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Ich hatte zwischenzeitlich noch das Angebot von, ich glaube, Fotohama hießen die, aus Bochum oder aus Essen? Aus Essen, glaube ich, oder? Schnell mal googeln, wo Fotohama ist, in Bochum. Weil die hatten eigentlich eine ganz coole Aktion an Black Friday und ich kriege kein Geld dafür, dass ich das erwähne. Du konntest quasi Produkte da angeben, wo du einen Deal haben wolltest. Und die Produkte mit den meisten Anfragen, da haben sie dann Prozente drauf gegeben. Und bei anderen Produkten haben sie sich halt teilweise gemeldet und gesagt, hey, wir können dir das so und so viel günstiger anbieten, wenn du das jetzt kaufst. Hätte ich auch gemacht, wenn ich dann nicht irgendwie 1-2 Monate hätte warten müssen. Weil ich auch jetzt Weihnachten unbedingt fotografieren wollte, weil endlich mal freie Zeit dafür. Dann mit der ganzen Family wahrscheinlich zusammen, wenn das funktioniert. Da habe ich eigentlich gern die Kamera dabei und das ist mir so wichtig, dass ich gesagt habe, okay, dann verzichte ich auf einen leichten Rabatt und habe sie mir regulär gekauft und jetzt ist sie da und ich freunde mich langsam mit ihr an und habe viel Spaß. Ist eine sehr schöne Kamera. Ja, wenn es mit dem Podcasten irgendwann nicht mehr klappt, muss ich mir ja noch ein zweites Geschäft aufmachen.
Oh.
Ja, oder mit dem Programmieren nicht mehr, oder mit Architektur nicht mehr. Dann werde ich, fotografiere ich nur noch.
Ich glaube, wir brauchen demnächst ein Instagram-Profil für Ready for Review.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich ja noch mehr fotografieren. Ich bin ja.
Ja, genau, du musst noch mehr fotografieren, genau.
Ja.
Ja.
Genau.
Und, ich habe, nachdem Daniel mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass He-Man auf Netflix Teil 2 rausgekommen ist, habe ich das gleich in meine Watchlist reingetan und geguckt. Also Spoiler-Alarm.
Genau.
Also, Ist auf jeden Fall sehenswert, hat aber nichts mit Logik zu tun, ne? Also,
Ja gut, aber wer das
das ist.
erwartet bei einer Serie, die
Genau,
He-Man
genau.
und The Masters of the Universe heißt.
Genau. Also, aber das ist an mancher Stelle war das schon echt so ein bisschen, hä? Okay, aber nichtsdestotrotz, ich würde mir noch eine zweite Staffel angucken. Und ich bleib dabei auch, was ich über Teil 1 gesagt habe, es ist schon. Also ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, weil das eigentlich das ist komplexer als die Originalserie, weil ich bin der Meinung bin, dass die Charakter schon mehr Tiefe kriegen. Also die sind auf jeden Fall die sind ausbaufähiger als in der Originalserie. Aber das ist jetzt aber auch nicht schwer an der Stelle.
Genau, also die Originalserie, wer das in seiner Jugend geguckt hat, das war schon sehr flach. Ist so eine Serie, guckt das nicht nochmal. Also ihr macht euch eure eigene Kindheit kaputt. Ich habe es nämlich nochmal irgendwann mir eine Folge irgendwo angeguckt und war schockiert, dass ich das früher als Kind geliebt habe, weil das so flach ist. Also das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Aber, ne, man weiß das ja, das ist ja genauso, die Effekte werden ja auch im Kopf immer besser, wenn man so an alte Filme zurückguckt.
Das stimmt.
Und wehe, man guckt sie dann real an. Außer Jurassic Park, das ist der einzige Film, der richtig, richtig gut gealtert ist. Gut, gibt auch noch ein paar andere. Und ja, Masters of the Universe Relevation ist es, glaube ich, oder Revelation?
Ja,
Relevation? Ist egal,
genau,
also,
genau.
das ist, ja, es ist für ein erwachseneres Publikum. Es versucht nicht zu tiefgehend zu sein, aber die Charaktere werden irgendwie weiterentwickelt, die Story wird weiterentwickelt. Und ja, es gibt da auch ein paar Veränderungen. Nicht jeder, der früher böse war, ist jetzt noch böse zum Beispiel. Und ja, und
Und
es
es
wird eine
wäre
zweite
aber
Staffel
gut.
geben. Sie wird auf jeden Fall sehr stark angeteasert.
Ja, also ich freue mich. Also, und dann merkst du halt auch, dass es nicht mehr für Kinder ist, denn es sterben auch Leute, ne? Also,
Ja, sogar
das
einige,
ist
ne?
halt,
Ja.
ja.
Es sterben sogar Tote,
Deswegen.
also von daher,
Ja, genau.
ja.
Und dann, Gewalt hat da sogar kurze Grenzen.
In der Tat, ja. Und man erlebt jetzt, wir sind ja im Spoilerbereich, sogar einmal einen Orko, der zaubern kann, was ich am allerbeeindruckendsten fand und noch immer nicht verstanden habe, warum er das auf einmal konnte, aber ja.
Wunder gibt es immer wieder.
Genau.
Ja, aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr Langeweile habt, auf jeden Fall
Kann man gut
kann man
so
sich
gucken, ja.
genau so wegsnacken.
Ja.
Ich glaube, die Folgen sind auch nicht lang, 20 Minuten, ne?
Ja, irgendwie sowas. Also das waren jetzt auch nur 5, 6 Folgen oder so. Ist jetzt der zweite Teil der Staffel. Ja, überschaubar. Geht schnell.
Ja. Und wenn nicht, dann könnt ihr nach einer Folge wieder ausschalten und sagen, so ein Scheiß-Tipp.
Genau.
Ja, und ich war wieder im Nextcloud und im Universum unterwegs. Und ich habe halt also ich wollte eigentlich, ich habe mich mit Calendly ein bisschen beschäftigt. Ich hatte überlegt, ob ich nicht Calendly auf meine Webseite anbinde, damit man auch Einzelberatungsstunden halt über die Website buchen kann. Und Calendly hat halt eine coole PayPal-Anbindung. Das ist auch noch nicht live geschaltet. Ich bin noch in der Probungsphase. Und ich habe natürlich ein neues Mal geguckt, was es für Alternativen gibt. Und habe ich gesehen, dass es eine Nextcloud-App-Appointment gibt, die halt ein Calendly-Ersatz ist. Um Nextcloud anzubinden. Das habe ich auch mal bei mir mal installiert und mal ein bisschen damit rumgespielt. Was mir da fehlt, ist die PayPal-Integration. Aber ich glaube, das ist in meinem Fall jetzt was Besonderes. Für andere, die das halt nicht benutzen, würde ich empfehlen, euch das mal anzuschauen. Ob das für euch dann vielleicht auch mal, wenn ihr sowieso Nextcloud habt, ob das nicht eine Alternative, wenn ihr was braucht, damit Leute bei euch Termine halt buchen können. Das Schöne ist halt, die guckt halt, welche Termine bei euch, also wenn ihr Termine sowieso in Nextcloud, den Kalender halt habt, dann kann man das halt, kann sie halt nachschauen, aha, da sind Termine schon drin. Und das ist auch so ein Punkt, was mir bei Calendly halt fehlt. Ich kann zwar Google, Microsoft und Apple halt da Integration machen, aber ich kann halt keinen Nextcloud-Kalender halt dann anbinden. Und das ist halt einer so der Gründe, wo ich dann nach einer Alternativen halt geguckt habe.
Ja.
Aber du warst auch noch mal unterwegs
Nee,
in
ja, ich
der
gebe
Internetwelt.
schon eine Weile Geld aus Für einen Brock in der Tat. Und zwar aus dem ganzen Apple-Universum. Und zwar nennt sich das ganze iPhoneBlog.de. Ist ein alter Hut. Ist auch in diversen Podcasts vertreten. Vor allem Bits und so. Und der hat einen Blog, in dem es primär um die ganze iOS oder ich sag mal die iPhone- und iPad-Welt geht. Die Rede ist vom Alex Olmer. Und was ich bei ihm sehr gut finde, ist, er macht halt regelmäßig so Videocontent oder Beiträge, auch tiefergehende Beiträge zu so allem Möglichen im Apple-Universum, vor allem auch mal anderen Apps oder Zubehör oder Workflows, ne? Dann werden auch manche Programme sehr im Detail erklärt. Das Ganze sehr hochwertig produziert, macht mir richtig Spaß, da sagen wir mal mit dabei zu sein und das zu gucken. Das kostet Geld, also das fand ich ganz spannend. Der verkauft das schon seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, steht es auf der Seite, seit wann er das macht, aber er verkauft das seit einer ganzen Weile, dieses Abo. Und das für 5 Euro im Monat muss man halt wissen, wenn einem das nicht gefällt. Klar, dann sollte man das Geld nicht ausgeben. Ich freue mich immer über die Videos und finde es dann eigentlich auch ganz schön, den da zu supporten. Genau. Und der macht, deshalb wollte ich ihn so mal erwähnen, immer im Dezember eine Aktion, 24 Tage im Dezember, wo er jeden Tag ein Video vorstellt von nützlichen Gadgets oder nützlichen Dingen, die er hat. Und ja, das ist irgendwie sehr sehenswert, finde ich, und sehr interessant. Da sind immer mal wieder Sachen dabei, die ich, alter Apple-Jünger, ganz interessant finde. Genau, und auch manchmal ganz nette Lösungen für so Apple-Setups, wo man sich ein bisschen was abgucken kann. Also der hat ein paar sehr gute Ideen, was so Videokonferenzlösungen angeht. Zum Beispiel, das fand ich sehr hilfreich. Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, so meine Timeline hochgekommen. Wir hatten ja schon mal das Tool, Language-Tool, angepriesen. Ich glaube, dafür gibst du auch Geld aus, ne?
Ja, es kostet auch Geld. Also, kannst du auch kostenlos nutzen, aber.
Ja, es kostet kostenlos, ja. Aber dafür gibst du Geld aus, ja.
Ja. Also, ich gebe dafür Geld aus, ja, weil ich finde, das war so. Also, das ist sehr hilfreich und du kriegst mehr Funktionalität für das Geld und.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich möchte es aber nicht in Abrede tun. Aber davon gibt es auch ein Thunderbird-Add-on, das habe ich mir letzte Woche installiert. Das funktioniert mega. Man muss aber sich halt wissen, dass halt dann die E-Mails-Inhalte, also wenn ihr es aktiviert, halt an den Server halt hochgeladen wird. Da wird auch davor gewarnt. Aber das Coole ist, man kann das halt auch per Switch halt an- und aufschalten. Aber Language Tool, das ist wirklich halt so ein Rechtschreibprüfung, die Rechtschreibprüfung auch als Namen halt verdient.
Genau, das klappt richtig gut, auch mehrere Sprachen. Schlägt einem, also ist wirklich auch schön in der Benutzung, finde ich richtig gut. Und was ich da ergänzen kann, es gibt einen Blog, der heißt Linux und ich. Und der hat am 2. Dezember den ersten Teil einer Serie rausgebracht, wo es um Language Tool geht. Also mit ein bisschen Schwerpunkt auf Linux. Und der hat angeteased, dass er jetzt im zweiten Teil zeigen will, wie man das Ganze lokal installieren kann. Also es gibt da wohl irgendeine Möglichkeit. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Heute ist der 7. Dezember. Wie du Language Tool irgendwie auf deinem Raspberry Pi oder auf irgendeinem eigenen Server laufen lassen kannst. Und das fand ich jetzt wiederum ganz interessant, weil dann hättest du auch dieses Problem nicht mehr, dass du Texte womöglich oder dass du Texte irgendwo hinschickst, wo du sie nicht haben willst.
Das ist auf jeden Fall super interessant, ja.
Ja, fand ich auch.
Muss ich den Blog kannte ich noch gar nicht. Linux und nicht. Da muss ich aber gleich mal in meinen Feedly rein.
Der ist richtig gut. Das ist so ein typischer Linux-Nutzer, der war mal zwischenzeitlich weg. Für ein paar Jahre, weil ich glaube, da waren irgendwelche Copyright-Legal-Probleme, die der hatte. Also irgendeine Firma hat sich da mit ihm gekloppt. Da kann man auch einen Artikel drüber lesen. Und ja, das ist eine ganz schöne Seite. Viele, viele Tests und viel um den ganzen Linux-Kosmos. Ich glaube, der hieß früher Tux und ich oder so. Und dann hat er das irgendwie umbenannt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, ich finde den Ich finde den super.
Super, gleich haben wir gleich mal reingeedit. Sehr schön. Danke dir.
Bitte, bitte.
Aber wir haben nicht nur Apps konsumiert.
Du
Denn
hast auch Comics
wir hatten
konsumiert.
ja, ich habe auch Comics gekommen und wir hatten ja berichtet, dass der Daniel mir den ganzen, ganzen Sack, das war wirklich, ja, hört sich jetzt nur negativ an, aber okay, es war ein Beutel, Comics. Und ich habe mir einen Vision-Comic und einen Batman-Comic durchgelesen. Vision hat stark angefangen, aber zum Ende hin fand ich ihn irgendwie doof. Ich bin aber trotzdem mit mir am Hadern, ob ich dich nach dem zweiten Teil fragen soll, weil das natürlich wieder so ein offenes Ende hat. Und jetzt können wir berichten. Also ich fand ihn stark, weil es geht halt darum, dass Vision halt eine Familie sich kreiert. Und die versuchen halt auch normales Familien zu leben. Also die Kids gehen auch auf eine Highschool und so. Aber wie es immer so ist, da passieren halt Dinge, die halt hätten nicht passieren sollen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass eigentlich, weil es halt doch Maschinen sind, doch irgendwie anders reagieren, aber dafür reagieren sie halt viel zu menschlich. Also ich will jetzt nicht in Detail geben, nicht das komplette Plot halt zu teasern, zu spoilern. Und also das fand ich so ein bisschen blöd an der Stelle. Hätte ich auch erwartet, dass man vielleicht eine Lösung findet für die Probleme, die halt nicht so typisch Mensch ist an der Stelle. Das wäre so mein Kritikpunkt an dem Vision-Comic. Aber das ist, glaube ich, das gibt noch ein Band 2, ne? Kann das sein?
Genau, es gibt auch ein Band 2. Ich finde den ersten Band eigentlich ganz gut. Es gibt auch ein bisschen Band 2, da ist nochmal. Ich weiß nicht, ob ich ihn besser. Ich glaube nicht, dass ich ihn besser finde, aber er schließt halt die Geschichte ab und
Also ich
beleuchtet
bin
auch nochmal
gewillt,
andere
weil.
Teile. Ja.
Also ich bin ja fast gewillt, dass du mir trotzdem Band 2 mitbringst, weil so ein offenes Ende, damit komme ich nicht klar.
Was natürlich eine Herausforderung bei dem Band auch sein kann, ist, dass es kommt gleich auch im zweiten Teil noch stärker hervor. Das hat halt nicht mehr viel mit dem MCU zu tun.
Ja,
Ne?
okay, das kann gut,
Und
aber das habe ich jetzt sowieso erwartet, dass. Ich finde schon, aber das hat mich schon weniger gestört an der Stelle, dass es so ein bisschen losgelöst war. Also, ich habe das jetzt nicht so vermisst.
ist auf jeden Fall, ja, aber finde ich auch, also ich kann dir den zweiten Teil gerne das nächste Mal mitbringen, dann kannst du ja mal gucken, wie du den
Vielleicht
findest,
ändere ich
ja.
ja meine Meinung dazu.
Ja.
Aber um welches Comic von Vision sich handelt, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und ja,
Der Autor
dann.
ist ja, das ist doch von Tom King. Tom King ist sehr interessant, der hat früher mal beim FBI gearbeitet und ist auch mehrfach ausgezeichneter Autor. Lohnt sich mal, den zu
Und die
googeln.
Sandra findet ihn blöd.
Ja, vielleicht, also der Comic, den du da jetzt nicht so gut findest, der ist eigentlich von vielen sehr gelobt worden. Da habe ich eigentlich gedacht, dass das so eine sichere Wette ist, aber
Okay. Ja, gut, vielleicht liegt es aber daran, dass ich halt eine andere Erwartungshaltung hatte von Vision, ne? Das ist halt, wie er sich da verhält.
ja, klar,
Also,
das ist natürlich, aber ja, genau. Das liegt aber auch,
aber
glaube ich,
du
ein bisschen
sagst
am
es.
MCU. Also das ist, glaube ich, das nimmt einen schon Einfluss auf das Ganze. Und ich glaube, dass er in den Comics nochmal anders ist. Und ja, das geht halt immer weiter auseinander, nehme ich an.
Ja, okay. Ja, aber da bin ich mal auf Band 2 gespannt, weil das Ende wurde ein bisschen angespoilert im Band 1, aber die Frage ist halt, weil es eine Vision ist, jemand guckt halt in die Zukunft und die Frage ist, ob das wirklich so eintritt, wie sie das ja vorher sagt.
Wer weiß, wer weiß.
Genau, aber das mussten wir jetzt auch nicht spoilern.
Nee, nee, das wäre doof.
Dagegen war ja, dafür war Batman ja eine sichere Wette.
Ja,
Also,
und das ist einer der Klassiker, ne? The Long
ja.
Halloween, ja.
Und also ich fand das war ein Batman so, wie ich Batman halt mag.
Ist ein
Schön
absoluter
düster.
Klassiker auch, ja, genau.
Schön düster und auch zerrissen mit seiner Entscheidung, wo er dann. Also ich habe ja schon erwähnt, dass Batman eigentlich so meine Lieblingsfigur ist, weil er halt kein typischer Superheld ist an der Stelle.
Ja, und das ist ja das ist The Long Halloween, das ist auch die Origin von einem Hauptbösewichten, den er so immer wieder begegnet.
Ja, du meinst Two-Face, ne?
Ja, genau, ich hätte jetzt nicht gespoilert, aber ja.
Also, sorry.
Alles gut, alles gut. Und ja, der spielt ja quasi über ein ganzes Jahr, wo immer jeden Monat oder immer zu Feiertagen, glaube ich, ne?
Immer am Feiertag.
Immer
Und
jemand stirbt.
dann lernt man die amerikanischen Feiertage dabei.
Genau, also auch ein Bildungsauftrag vom Comic erfüllt. Genau, und man begleitet das Ganze so. Das ist eigentlich sehr gut gemacht und ein verhältnismäßig alter Comic, würde ich sagen. Ne? Und auch ich, für mich war die Aufdeckung am Ende na, ganz überraschend nicht mehr. Ich habe es nämlich fast vermutet, aber der Mörder, mich ein bisschen überrascht hat er mich schon.
Ja, doch, ich hatte. Doch, das hat mich schon überrascht, denn die Figur hatte ich nicht so im Visier gehabt. Ich meine, das war jemand anders gewesen, aber da war ich schon ein bisschen überrascht. Aber wo ich danach darüber nachgedacht habe, da war das doch schon wieder logisch, ja.
Ich bin da drauf geschult, weil meine Frau so gerne Agatha Christie-Filme guckt, Bücher liest und auch abends manchmal Hörbücher hört. Und ich habe
Ah,
so ein
okay.
Pattern entdeckt, das in solchen Kriminalfällen oft zum Mörder führt. Und außer es ist
Ah,
Columbo.
okay.
Also bei Columbo ist ja ganz einfach, dass ja immer die Person, die dem hilft, der
Okay.
Mörder. Und bei Agatha Christie, jetzt der Mega-Spoiler überhaupt, ist es oft eine Figur, die auf einmal sehr stark im Hintergrund nur noch ist. Ne? Also die irgendwie mit
Ach
eingeführt
so,
wird und die dann
okay.
immer im Hintergrund so ein bisschen stattfindet. Also nicht komplett weg, aber auch nicht so im Scheinwerfer. Und die offensichtlichen Mörder sind es nie. Ja? Und darüber, finde ich, kommt man immer sehr gut drauf, welche Figur das sein kann.
Okay. Wenn ja, dann das stimmt, dieses Pattern passt dazu, ja.
Genau, und da.
Und wenn ihr mehr Bock auf Batman habt,
Könnt ihr es wie ich
da
machen?
hilfe ich euch noch. Ja.
Genau, ich habe nämlich, ist irgendwie über Twitter oder eine RSS-Feed reingekommen, mitbekommen, dass es aktuell einen Humble Bundle gibt mit allen Teilen von der Arkham-Serie, also von Batman-Teilen und auch Lego Batman ist dabei. Das hat mich jetzt nicht so angelacht, also die vier Spiele, die es gibt, teilweise auch in der Game of the Year Edition, die kann man sich dafür Steam klicken und um alle vier Spiele zu bekommen, also um alle Spiele zu bekommen, inklusive dieser Lego-Teile, mal schauen, ob ich die anspiele, weiß ich noch nicht, kostet 8 € paar 50 oder so war das, also keine 9 €, also wirklich kleines Geld und wenn ihr sagt, hey, ich will mal Batman sein, ich habe die meisten davon schon mal auf irgendeiner Konsole gespielt. Und jetzt habe ich es halt auch auf dem PC. Die haben mir viel Spaß gemacht. Also da kommt Batman-Feeling auf. Also ist vielleicht genau das Richtige für dich, wenn du Batman sein willst. Da kannst du dir das Humble Bundle klicken und ja, für kleines Geld dir die Teile kaufen.
Cool. Ich glaube, das wär's, ne?
Tatsächlich. Ja, wir sind schon wieder durch.
Ja, wir sind durch. Und wir haben die berüchtigte Tastatur voll hingekriegt.
Genau. Und es war die letzte Ankündigung wahrscheinlich für Ready for Weihnachtsplausch jetzt.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
17.12. 19 Uhr. Genau. Und ich glaube, es war auch die letzte Folge dieses Jahr, oder? Schaffen wir noch eine?
Das weiß ich nicht. Das müssen wir nachher nochmal besprechen.
Das müssen wir nachher nochmal
Aber wir
besprechen.
gehen.
Ja, aber es wird nicht mehr viele Folgen dieses Jahr geben, glaube
Nein, es
ich.
wird nicht mehr viele Folgen. Also, wenn wir es nicht mehr schaffen, dann euch frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Also frohe Weihnachten würde ich allen, die nicht zur Ready for Weihnachtsplausch kommen. Ja, das, was uns traurig
Du
macht,
bist schon
aber
wieder so genau.
dann würde ich da denen das gratulieren. Ja, natürlich, hallo, also Leute, die zu Ready for Weihnachtsplausch kommen, bekommen exklusiven Weihnachtsgruß und
Okay.
Wunsch von beiden, von uns.
Jo, natürlich.
Sandra wird auch Gedichte vorlesen, hab ich,
Oh,
glaube ich.
was echt?
Ja, genau. Auswendig vortragen mehrere, ja.
Na, du gibst mir aber jetzt hier echt Hausaufgaben auf, ne?
Natürlich, natürlich. Ich habe gedacht, du hast so viel Zeit.
Genau.
Und
Ey, meine
dann.
Rindersimulation ist echt anstrengend.
Ja, aber so ein paar Gedichte. Ne?
Meinst
Also.
du so als so ein neuropsychologisches Training, ja?
Ja, genau. Und dann freuen sich auch die. Also, Ja, aber sagt uns Bescheid, falls das ein Grund für euch sein sollte, nicht zu kommen. Dann überlegen wir es uns doch mal.
Bitte, bitte.
Genau, aber wir würden uns dann freuen.
Du hast ja nicht gebeten, dass er ein Lied vortragen muss. Das wäre ja noch schlimmer.
Das machen wir, wenn nicht genug kommen. Und zwar im Podcast, wenn keiner damit rechnet.
Mimi.
Genau. Aber es wird richtig schön. Es ist unser erstes Hörertreffen. Deshalb haben wir jetzt auch lange Werbung dafür gemacht.
Genau, eben. Mir ist es lange Zeit gar nicht bewusst gewesen, dass es ein Hörertreff ist. Aber wo du es dann erwähnt hast, das hast du, habe ich gesagt, ja, der hat vollkommen recht, das ist ein Hörertreff.
Genau, und Corona-konform halt, ne?
Genau.
Und ohne langes Rumreisen, genau, es ist, genau. Nee, wir sind ohne jede Beschränkung, auch wenn ihr ungeimpft seid, was ich nicht gut finde, aber ich durfte sogar ungeimpft vorbeikommen.
Wir nehmen alle Menschen auf.
Wir nehmen alle Menschen auf, aber die nicht geimpft sind, überlegt euch das auch mal gut. Geht ganz einfach. Ich habe heute meinen Booster gekriegt und da sind noch Termine frei in Solingen. Kann ich nur empfehlen.
Ich habe meine erste Ende Januar.
Ja.
Aber das ist für den Weihnachtsblush auch egal.
Das ist auch vollkommen egal. Wir freuen uns auf ein Hörertreffen mit euch und dann quatschen wir über das vergangene Jahr, wie es euch so geht, was euch gefällt, was euch besonders gut gefällt. Und genau, dann haben wir so ein paar gemütliche Stündchen. Mal gucken, wie wir das machen. Und dann ist auch quasi schon Weihnacht und dann müssten wir ja quasi was zwischen den Jahren aufnehmen, wenn wir noch eine Folge machen.
Ja. Aber wir schauen mal.
Wir schauen mal ganz entspannt. Es müssen sich ja noch ein paar an unsere hohe Frequenz gewöhnen. Ich habe schon im Discord versprochen, dass wir vielleicht ein bisschen Pause machen. Also für dieses Jahr.
Ja. Ich kann aber euch schon sagen, fürs neue Jahr, ich plane für neues Jahr wieder auch ins Berufsleben richtig einzusteigen. Und dann glaube ich, dann wird es mit dem Podcast aufnehmen halt auch ein bisschen abnehmen von der Frequenz her.
Genau. Genau, also aber wir schauen mal, wie das ist. Jetzt gerade haben sich, also ja. Mal schauen, vielleicht sind es auch 3 Wochen oder so. Wir schauen mal, wie sich das so eingeruft
genau,
und was wir machen.
Genau, ich fand es aber an der Stelle auch, Daniel, viel klasse, dass du mit mir die Reise hier alle 2 Wochen machst.
Ja, gar kein Problem. Das Schwierige ist ja, also ich bin ja jetzt ein bisschen immer hinten dran mit dem Schneiden. Ich glaube, letzte Woche kam erst die Folge raus.
Ja, aber macht nichts.
Aber es ist ganz gut, weil ich dachte, ja gut, dann habe ich jetzt wieder den Puffer. Ich muss sie nur von dem 17.12. raushauen. Und ja, dann starten wir dann nächstes Jahr wieder durch. Eventuell auch wieder mit Streams. Wir haben da ja noch ein paar im Auge. Ja. Wieder richtig dafür, Vollgas geben.
Genau. Also es ist auch mein Ziel, dass ich auch wieder streame, aber das, ich bin halt noch ein bisschen zu sehr Wundertüte, deswegen.
Ja, alles gut.
Aber ich bin total froh, dass es schon mit dem Podcast funktioniert und deswegen. Wird alles wieder.
Definitiv, genau. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine erholsame Woche. Wir freuen uns, wenn wir euch am 17.12. sehen. Ansonsten wünschen wir euch ein gesegnetes Weihnachtsfest oder was auch immer ihr feiert oder auch nur ein paar freie Tage, wenn ihr gar nicht feiert. Auf jeden Fall soll es schön sein und macht euch was Leckeres zu essen oder lasst euch verwöhnen. Und
genau. Ja. Lasst euch gut gehen. Ärgert euch nicht.
Genau, alles ganz entspannt und eventuell ein frohes neues Jahr, das werden wir noch sehen. Ich bin noch nicht ganz sicher.
Ja, genau. Und wenn wir uns nicht sehen beim Weihnachtsplausch, dann hoffentlich dann auf Twitter, Discord und wie auch immer.
Genau. Hinterlasst eine gute Bewertung bei iTunes. Irgendwas. Eine gute Tat im Jahr. Alles klar. Dann macht's gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.